In den letzten Tagen haben wir uns als Familie immer öfter mit Steinen beschäftigt. Und zwar mit ganz besonderen Steinen, mit besonders schönen Steinen. Und zwar ein Beispiel habe ich mitgebracht, so einem Stein hier zum Beispiel. Okersteine nennt man sie. Ja, Okersteine, das ist gerade ganz aktuell, ganz modern. Da gibt es Menschen, häufig echt begabte Menschen, die Steine anmalen und die dann im Dorf irgendwo verstecken. Und wenn man die findet, dann kann man die fotografieren und bei Facebook posten und zeigen, hier, ich habe ihn gefunden. Wenn man das nicht hat, kann man es auch lassen. Und dann kann man ihn behalten oder man kann ihn wieder verstecken, damit jemand anderes das findet. Und vielleicht habt ihr den einen oder anderen Stein im Dorf ja schon entdeckt. Letztes Jahr war es so, dass in dem kleinen Park am Eichenkamp, da gab es so eine ganz lange Schlange am Weg entlang. Ganz, ganz viele schöne und bemalte Steine. Also ein echtes Highlight in dem ersten Lockdown. Und auch in diesem Frühling wird anscheinend wieder mehr gemalt, weil gerade in den letzten Wochen haben wir doch einige Steine gefunden. Unsere Kinder gehen doch auch gerade bereitwilliger mit uns spazieren, in der Hoffnung, einen Stein zu finden. Und letzte Woche haben wir auch angefangen, ein paar Steine zu sammeln und anzumalen. Die ist nicht ganz so schön geworden, aber doch auch, es hat Spaß gemacht, sagen wir mal so. Und ein paar haben wir auch zumindest hier auf dem Gelände versteckt. Vielleicht findet der ein oder andere von euch ja noch einen. Interessanterweise geht es heute in unserem Predigttext auch um Steine. Also es geht nicht unbedingt um Okersteine, aber es ist ein ganz kurzer Predigttext und Jesus sagt nur einen einzigen Satz und in diesem Satz spricht er von Steinen. Ich lese mal unseren Predigttext vor. Er steht im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel, die Verse 37 bis 40. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Schreiende Steine. Das ist ein spannender Ausdruck. Schreiende Steine. Ich habe mal nachgeguckt, ob es so etwas gibt. Was ich gefunden habe, sind klingende Steine. Die gibt es wirklich. In den USA, zum Beispiel in Pennsylvania, gibt es sie und sie nennen sich Ringing Rocks. Und wenn man diese Steine mit einem Hammer anschlägt, dann klingen sie. Und je nach Größe haben sie einen höheren oder einen tieferen Ton und es gibt irgendwie auch Musiker, die auf diesen Steinen schon Konzerte gespielt haben, auf diesen Ringing Rocks. Und ich habe sprechende Steine gefunden. Sprechende Steine gibt es wohl auch. So werden nämlich ganz besondere Grabsteine genannt. Die gibt es vor allen Dingen auch in Nordfriesland und in Ostfriesland. Und das konnten sich Menschen leisten, die sehr, sehr wohlhabend waren. Die haben nämlich auf ihrem Grabstein ihre Lebensgeschichte eingraviert. Und so ist dieser Grabstein zu einem sprechenden Stein geworden, weil er die Lebensgeschichte des Menschen erzählt. Also, sprechende Steine habe ich gefunden, klingende Steine habe ich gefunden, schreiende habe ich nicht gefunden. Und ich glaube auch, was Jesus hier meint, das sind nicht unbedingt die klingenden und die sprechenden Steine. Schauen wir erstmal uns die Situation an, in der Jesus überhaupt von diesen schreienden Steinen spricht. Denn es ist ja ganz spannend, dass sie da vorkommen. Interessanterweise geht es in unserem Predigttext um den Einzug von Jesus nach Jerusalem. Also Palmsonntag ist das letztlich. Und naja, interessant ist, dass wir gerade erst, also Ostern liegt jetzt was, 4 Wochen hinter uns oder so, dass also der Palmsonntag ist der Sonntag vor Ostern, damit beginnt die Karwoche, die Osterwoche beginnt damit. Und das haben wir ja gerade jetzt gefeiert, Karfreitag und Ostern. Und darum ist es irgendwie komisch, jetzt wieder zum Palmsonntag zurückzukehren. Aber die Menschen, die sich diese Textabschnitte, die zugeordnet haben zu den Sonntagen, die haben sich schon was dabei gedacht, ja, warum sie das gemacht haben. Und hier ist es ganz klar, es geht um den Gottesdienst Kantate. Haben wir schon gesagt, singt, heißt es. Und es geht also heute darum, Gott zu loben und ihn zu preisen. Und das von ganzem Herzen. Und genau das ist das, was die Jünger ja hier tun. Sie Jesus begleiten nach Jerusalem. Der Predigtext, also die Erzählung von dem Einzug nach Jerusalem, steht hier bei Lukas. Also ich habe es aus Lukas vorgelesen. Viel bekannter sind die sind diese Parallelüberlieferungen in Markus-Evangelium und Matthäus-Evangelium. Das ist jetzt ein bisschen anders hier. Und eine Sache ist echt besonders, dass in den anderen Evangelien wird gesagt, dass da eine Menschenmenge ist, die jubelt, ja, und die Gott lobt und ihn preist und so. Hier steht, dass es die Jünger waren, eine Jüngerschar. Also nicht nur die 12, es waren schon deutlich mehr, aber es geht um Jünger, die Jesus hier begleitet haben. Und das ist schon ein Unterschied, weil es geht hier um Menschen, die Jesus schon lange begleitet haben und die Jesus zugehört haben und die miterlebt haben, was Jesus gemacht hat. Also es sind Menschen, die wissen, wer da auf diesem Esel sitzt, die wissen, wer Jesus ist. Und so reitet also Jesus auf diesem Esel Richtung Jerusalem. Und diese Jüngerschar, die begleitet ihn. Und sie kommen vom Ölberg und jetzt geht es bergab und man hat so einen richtig schönen Blick auf Jerusalem. Also Jerusalem als liegendes Panorama ihnen zu Füßen. Und das muss ein ganz, ganz besonderer Moment gewesen sein. Ja? Sagen wir wirklich ein königlicher Moment, ja? Wie Jesus Richtung Jerusalem reitet. Und es scheint ein Moment zu sein, in dem die Jünger jetzt jubeln müssen und loben wollen und Gott preisen. Und genau das tun sie jetzt. Von ganzem Herzen loben sie Jesus. Sie lassen ihrer Freude freien Raum, ja, und schreien ihr Lob heraus. Wenn das Herz voll ist, dann geht der Mund über. Das hat Jesus gesagt. Und genau das passiert hier. Sie preisen Jesus und sagen, gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Diese Gruppe von Jüngern, die lobt Gott. Freudig und fröhlich und laut. Sie wissen ganz genau, wer da auf dem Esel sitzt. Sie wissen, wen sie nach Jerusalem begleiten. Auf diesem Esel sitzt der König. Hier sitzt jetzt der Messias, der Retter der Welt. Und das ist ein Grund zur Freude. Denn die Juden haben seit Jahrhunderten auf diesen Messias gewartet. Jetzt ist er da und jetzt kommt er nach Jerusalem. Ein Grund, Gott zu preisen und zu loben. Und bei diesem Lob halten sie sich offensichtlich halt nicht zurück. Ja, sie sind also wirklich ordentlich laut. Und ihnen ist klar, es soll jetzt jeder hören. Jeder soll mitbekommen, wer nach Jerusalem kommt, dass da der Messias jetzt ist. Also schreien sie und sie rufen und sie singen und alles durcheinander, ziemlich laut, so dass sie auch ordentlich Aufmerksamkeit erregen. Und nun kommen die Pharisäer. Die Pharisäer, die wollen jetzt für Ordnung sorgen. Und ich denke aus ganz unterschiedlichen Gründen. Einmal startet das Passafest und das soll in geordneten Bahnen ablaufen. Ja, da sind Störenfriede nicht unbedingt erwünscht. Zum anderen haben sie wahrscheinlich auch die Sorge, dass die Römer aufmerksam werden, ja, und dass die Besetzer dann vielleicht auch mit Gewalt durchgreifen, weil sie denken, das ist ein Aufruhr, das ist irgendwie so ein Putsch oder so. Und es soll alles ruhig sein. Die Römer sollen da gar nicht groß aufmerksam werden. Doch vor allem, denke ich, werden die Pharisäer sich daran stören, was die Jünger da rufen, was sie da laut in die Welt rumposaunen. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. So schreien es die Jünger. Da kommt einer, da sitzt einer auf dem Esel im Namen Gottes. Einer, der das Reich Gottes bringen wird. Es ist der König, es ist der Retter. Wenn die Pharisäer das hören, das muss für die Gotteslästerung gewesen sein. Wie konnten diese Menschen behaupten, dass dieser Mann auf diesem Esel da der Messias ist? Ja, das konnten die Pharisäer nicht zulassen, dass so etwas vor den Toren Jerusalems gerufen, geschrien wird. Und so gehen die Pharisäer jetzt auf Jesus zu. Ja, vielleicht haben sie nicht so den Mumm, irgendwie sich der Menge zu stellen und sagen sich, okay, da ist der Anführer, sprechen wir direkt mit ihm. Und sie gehen zu Jesus und Jesus sitzt ja die ganze Zeit auf dem Esel. Und es wird auch nicht gesagt, dass er irgendwie mitsingt oder ruft oder dass er diesen Jüngerchor dirigiert oder so. Er scheint ganz ruhig zu sein. Und vielleicht auch, wenn er nicht angesprochen worden wäre, vielleicht hätte er auch gar nichts gesagt in dieser Szene. Doch nun wird er angesprochen. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Also, Jesus soll dafür sorgen, dass Schluss ist. Schluss mit diesem Geschrei, Schluss mit diesem Jubel, damit das Fest nicht gestört wird, damit die Römer nicht auf sie aufmerksam werden und damit auch Schluss ist mit diesem Unfug, den die Jünger da behaupten, der überhaupt nicht stimmt in den Ohren der Pharisäer. Nun antwortet Jesus und er antwortet ziemlich kurz. Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Jesus nimmt hier seine Jünger in Schutz, ja, und sagt, doch, sie haben recht. Was sie hier schreien, ist völlig richtig. Ich bin der König, ich bin der Messias, ich bin der Retter. Und mir gebührt dieses Lob. Mir gehört dieser Jubel hier. Und dieses Lob muss raus, sagt Jesus. Dieses Lob muss raus und wenn es die Jünger nicht sind, dann werden es letztlich die Steine sein. Aber ich werde gelobt. Spannend ist ja, dass Jesus in den Evangelien immer und immer wieder den Jüngern und auch Menschen, denen er begegnet, die er gesund macht und so, dass er immer wieder sagt, verratet es aber nicht. Sagt nicht, wer ich bin, sagt nicht, was ich getan habe. Also ganz lange war es noch nicht die richtige Zeit. Die Zeit war einfach noch nicht reif, die Welt war noch nicht reif, zu erfahren, dass Jesus da ist, dass der Messias da ist. Aber das hat sich jetzt verändert. Jetzt ist es die Zeit. Jetzt ist die Zeit, dass ganz Jerusalem, ganz Israel erfahren darf, dass der Messias endlich da ist. Alle sollen das Jubeln und das Schreien der Jünger hören. Und alle dürfen wissen, wen sie hier vor sich haben. Auch die Pharisäer. Auch die Pharisäer sollen das erkennen. Und so sagt Jesus zu ihnen, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Und dann bricht dieses Gespräch ab. So werden die Steine schreien. Ich finde, das ist ein ganz besonderes Bild, etwas, was tatsächlich noch nachhalt, was wirklich stark ist. Dann werden die Steine schreien. Es gibt noch zweimal in der Bibel diesen Ausdruck. Also zweimal kommt das noch vor, diese schreienden Steine. Und zwar im Alten Testament. Einmal ist es bei Esra. Ich glaube, ich warte kurz, ne? Ja. Genießen die Glocken kurz. Ja, klingende Glocken. Also zweimal im Alten Testament kommen diese schreienden Steine vor. Einmal bei Esra und einmal beim Propheten Habakuk. Und beide Stellen beziehen sich auf die Zerstörung Jerusalems und auf die Zerstörung des Tempels. Also die Steine schreien, wenn alles zerstört wird, wenn nicht mehr ein Stein auf dem anderen steht. Diese schreienden Steine, sie zeugen von Gewalt und von Leid und von dem Untergang. Und diese Bilder, das sind ja Bilder, die wir auch kennen. Ja, 76 Jahre ist es jetzt her, dass der Krieg endete. Und wir kennen alle diese Bilder von den Städten, die in Schutt und Asche liegen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber auch heute gibt es diese Städte noch. Ja? Zerbombte Städte im Nahen Osten zum Beispiel, wo nur noch Trümmerberge sind oder von Häusern nur noch Skelette dastehen, von Menschen gemachte Geröllwüsten. Kein Stein auf dem anderen. Ja, diese Bilder kennen wir. Und da schreien die Steine auch. Nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Hilfe. Und ich finde, da wird es ganz besonders deutlich, wie sehr wir einen Retter brauchen. Dass wir auf Jesus und auf seine Rettung angewiesen sind, das zeigen diese schreienden Steine. Und nun spricht Jesus hier bei seinem Einzug nach Jerusalem auch von den schreienden Steinen wie Esra und Habakuk, viele Jahrhunderte vorher. Und diese Worte von Jesus gehen in die gleiche Richtung. Auch er hat die Zerstörung Jerusalems vor Augen. In einem Vers später schon, da wird erzählt, dass Jesus kurz vor Jerusalem noch einmal innehält. Und dass er anfängt zu weinen, dass er um Jerusalem weint. Und da sagt er, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen. Du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Jesus spricht hier auch von der Zerstörung Jerusalems. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Und tatsächlich ist es so, dass keine 40 Jahre später Jerusalem von den Römern komplett zerstört wird und der Tempel genauso. dann werden die Steine schreien. Jesus steht hier vor den Pharisäern und sagt dieses Bild und sagt damit, erkennt ihr mich denn nicht? Erkennt ihr nicht, wer vor euch steht? Und diese rufenden und diese jubelnden Menschen hier, die haben recht. Ich bin der Messias, ich bin der Retter, ich bin der, der euch Frieden geben kann. Nur ich. Ohne mich seid ihr verloren, sagt Jesus. Ohne mich wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und die Steine werden davon zeugen, dass ihr mich letztlich nicht erkannt habt. Ihr müsst euch entscheiden, denn ich bin der Herr. Dann werden die Steine schreien. Jesus als unseren Herrn und unseren Retter anzuerkennen, das geht uns ja heute noch genauso. Das ist es, worum es geht. Darum geht es, dass ich sagen kann, dass Jesus mein Herr ist. Dass Jesus für mich gestorben ist, dass er mein Retter ist. Ohne ihn sind wir auch heute noch verloren. Denn Jesus ist der Retter, der uns Frieden schenkt und der uns Erlösung schenkt. Dann werden die Steine schreien. Dieses Bild zeigt aber auch noch mehr. Ich finde, es zeigt diese grandiose Kraft, diese Kraft von der Botschaft Jesu. Denn wenn selbst so etwas Stummes und Lebloses wie ein Stein von Gottes Kraft und Herrlichkeit zeugen kann, ja, dann zeigt es doch noch einmal mehr, dass diese frohe Botschaft, dass die nicht unterzukriegen ist. Die kann man nicht unterdrücken. Jesus ist der Herr. Und diese Botschaft, die muss raus. Nicht alles und nicht jedes kann mundtot gemacht werden. Diese Botschaft wird sich verbreiten, weiter und weiter verbreiten. Und diese Wahrheit ist nicht zu unterdrücken. Und diese Botschaft, dass Jesus der Herr ist, die wird sich verbreiten und durchsetzen, auch gegen alle Widerstände, auch gegen die größten Widerstände. Die Jünger damals, die konnten nicht schweigen. Nicht nur bei dem Einzug nach Jerusalem in unserem Predigtext, sondern auch weit darüber hinaus, auch nach Ostern, nach Himmelfahrt, nach Pfingsten. Sie konnten nicht schweigen. Sie mussten davon erzählen, was sie gesehen und was sie gehört haben. Sie mussten verkünden, dass Jesus der Herr ist und dass ihm alle Lob und alle Ehre gehört. Auch wenn sie dafür bezahlt haben, mit Gefängnis, mit Folter und sogar mit ihrem Leben. Sie konnten nicht schweigen. Und so hat sich diese frohe Botschaft ausgebreitet, über Jahrhunderte hinweg. Jesus ist der Herr. Und die Bibel, die spricht davon, dass es nicht nur Menschen sind, die diese frohe Botschaft in diese Welt tragen und die Gott loben jeden Tag wieder. Es sind nicht nur wir Menschen, sondern es ist die ganze Schöpfung. Wir haben es gerade gehört, Psalm 98. Das Meer soll brausen mit allem, was darin lebt. Die Erde soll jubeln mit allen, die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge vor Freude singen. Denn der Herr kommt, er kommt und sorgt für Recht auf der Erde. Psalm 48, ganz ähnlich. Lobt den Herrn auf der Erde. Lobt ihn, ihr gewaltigen Seetiere und alle Meerestiefen. Lobt ihn, Blitze, Hagel, Schnee und Nebel. Du Sturmwind, der du Gottes Befehle ausführst. Lobt ihn, ihr Berge und Hügel, ihr Obstbäume und Zedern. Lobt ihn, ihr wilden und zahmen Tiere, ihr Vögel und alles Gewürm. Und Psalm 19 noch. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt dem nächsten davon und eine Nacht sagt es der anderen weiter. Dies alles geschieht ohne Worte, ohne einen vernehmlichen Laut. Doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht noch die fernsten Länder. Es ist die ganze Schöpfung gehört Gottes, die diese Botschaft in der Welt verbreitet und die Gott die Ehre gibt. Und irgendwie gehören die Steine auch dazu, auch die schreienden Steine. Und vielfach sind es aber doch wirklich Steine, die Gott die Ehre geben und die Gottes Ehre noch größer machen. Ja, aufgetürmt zu Kirchen, ja, aufgetürmt zu Kathedralen, die ganze Dörfer und ganze Städte überragen. Türme, die nach oben in den Himmel zeigen, auf Gott weisen. Und ganz oben, um auch jeden Zweifel zu zerstreuen, ist meistens das Kreuz. Das Kreuz, das sagt, Jesus ist der Herr. Gut, bei uns ist es ein Fisch, aber der Fisch sagt nichts anderes. Der sagt auch, Jesus Christus ist unser Retter, unser Herr. Diese Steine bezeugen die frohe Botschaft und rufen sie in diese Welt hinaus. Jesus ist der Herr. dann werden die Steine schreien. Ein besonderes Wort von Jesus und ich finde etwas, was im Gedächtnis bleibt. Und die große Frage ist auch, was hat das heute mit uns noch zu tun? Ja, diese Frage. Was hat das heute mit uns zu tun? Und ich denke, es ist zweierlei. Zum einen stellt Jesus auch uns immer wieder vor diese Entscheidung, ja, und fragt jeden Einzelnen, erkennst du mich? Erkennst du mich als deinen Herrn an? Ja, bin ich dein Herr und dein Retter? Siehst du, dass ich der König bin, der dich erlösen will? Verstehst du, dass es ohne mich nicht geht? Jeder von uns wird immer wieder vor diese Entscheidung gestellt. Bei Jesus dürfen wir uns immer wieder neu für ihn entscheiden. Wir dürfen mit Jesus leben. Wir dürfen ihm unser Leben anvertrauen und ihn als den Herrn des eigenen Lebens akzeptieren. Und das geht jeden von uns an. Jesus stellt uns vor die Entscheidung, dass wir mit ihm leben dürfen, aber auch ohne ihn. Wir müssen uns entscheiden. Doch diese Botschaft, dass Jesus der Herr und der Retter ist, die ist nicht klein zu kriegen. Und auch das sagt Jesus mit seinen Worten hier, ganz deutlich. Diese frohe Botschaft wird verkündet werden von Menschen und von seiner gesamten Schöpfung. Es wird immer jemand geben oder irgendwas, etwas geben, das von Gottes Macht und von seiner Herrlichkeit zeugt. Gott verdient das Lob. Ihm gehört alle Ehre. Und die Jünger tun das lautstark auf dem Weg nach Jerusalem. Und so viele Menschen nach ihnen sind nicht müde geworden, Jesus zu loben und ihn zu preisen. Die ganze Schöpfung lobt Gott und zeugt von seiner Herrlichkeit. Und genau das ist heute ja auch immer noch unser Auftrag. Wenn wir zu Jesus gehören, dann sollen auch wir nicht müde werden, das immer wieder zu bekennen, das immer wieder zu sagen, ihn zu loben und ihn zu preisen und ihm Danke zu sagen für all das, was er für uns tut. Das ist unsere Aufgabe, auch wenn es manchmal vielleicht unbequem ist und vielleicht in der einen oder anderen Situation uns peinlich ist, das laut zu sagen. Aber es bleibt unser Auftrag als Christen, von Jesus zu erzählen, von seinen Worten und seinen Taten zu reden und auch ganz persönlich zu sagen, wo erlebe ich Jesus in meinem Leben? Was tut Jesus für mich immer und immer wieder? Kantate. Kantate heißt der heutige Sonntag. Jetzt wissen wir alle, was das heißt. Singt. Ja, singt. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. So beginnt der Psalm 98. Das ist unser Auftrag. Heute an Kantate, aber auch jeden anderen Tag. Ja, Gott zu loben und ihn zu preisen, und zwar aus vollem Herzen. So wie die Jünger damals vor den Toren Jerusalems. Und das nicht zu tun, weil wir das müssen, ja, und weil wir das sollen und weil wir denken, es ist irgendwie unbedingt unsere Aufgabe, der wir jetzt nachgehen müssen. Nein, wir sollen das tun, weil wir das auch wollen, ja, weil auch unser Herz übergeht, ja, und es aus uns heraussprudelt und wir loben und preisen müssen. Gott verdient es, von seiner Schöpfung gelobt und gepriesen zu werden. Und das dürfen wir tun, immer und immer wieder. Wir singen abends mit den Kindern immer noch ein Abendlied. Da haben wir ein kleines Repertoire aufgebaut. Und ein Lied, das mag ich besonders gerne, vor allen Dingen muss ich sagen, weil die Melodie so schön ist. Aber mir ist jetzt noch mal deutlich geworden, gerade als bei der Vorbereitung hier für diese Predigt, dass der Text ganz, ganz perfekt passt. Das Lied heißt, der Tag, mein Gott, ist nun vergangen. Und in diesem Lied geht es genau darum, dass es immer jemand gibt, der Gott lobt, dass Gott immer die Ehre bekommt, immer ein Gebet zu ihm gesprochen wird. Auf der einen Seite der Welt wie auf der anderen Seite der Welt Gott immer Lob und Ehre gebracht wird. Und ich habe mir gedacht, zum Abschluss lese ich drei Strophen mal des Liedes. Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen und wird vom Dunkel überweht. Am Morgen hast du Lob empfangen, zu dir steigt unser Nachtgebet. Denn unermüdlich, wie der Schimmer des Morgens um die Erde geht, ist immer ein Gebet und immer ein Loblied wach, das vor dir steht. Die Sonne, die uns singt, bringt drüben den Menschen über Meer das Licht. Und immer wird ein Mund sich üben, der Dank für deine Taten spricht. Lass uns dazu beitragen, dass Gott gepriesen und gelobt und geehrt wird. Zu jeder Zeit, an jedem Ort und heute auch hier in Meinersen. Amen.